Einen wunderschönen ersten Advent auch meinerseits und vielen, vielen Dank für die wunderschönen Lieder, die eigentlich alle die Botschaft heute Morgen unterstrichen haben. Auch gerade das über die Freude. Die schönste Zeit des Jahres. Und warum? Ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft liegt auf seine Schulter. Das ist Grund aller Freude, Grund aller Lichter, Grund allen Friedens. Der Heiland, so ein schönes Wort, ist in diese Welt gekommen. Ich bete nochmal. Liebevoller Vater, wir möchten Jesus gerne sehen. Öffne uns dafür bitte die Augen. Amen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich war die Weihnachtszeit durch mein Leben hindurch, solange ich denken kann und das bewusst miterlebt habe, eigentlich immer wirklich mit die schönste Zeit des Jahres, die Zeit der Erwartung, und war mit einer großen Freude verbunden. Ich komme jetzt nicht so aus einem, ich sag mal, biblischen, christlichen Elternhaus wie die meisten von uns. Ich bin katholisch aufgewachsen, aber es war unseren Eltern doch wichtig, einen Christbaum aufzustellen und eben auch das Christkind zu feiern. Und das hat uns geprägt. Von daher habe ich nur gute Erinnerungen an Weihnachten. Und irgendwie auch immer im Verbund mit diesem Kind Jesus Christus. Da war ich noch ganz klein und bin dann so aufgewachsen und ich wiederhole, katholisch aufgewachsen, aber es war eben der Christus. Natürlich auch die Geschenke. Aber das eine hing ja mit dem anderen zusammen. Ich möchte heute Morgen versuchen, über diese siebenfache, eigentlich, das ist mir erst aufgefallen bei der Vorbereitung, über die siebenfache Weihnachtsfreude zu reden. Und wir werden vielleicht feststellen, dass das so diese Freude, wenn man Jesus kennt und mit Jesus lebt, dass das das ganze Leben durchzieht, alle Aspekte unseres Lebens, unseren Charakter, unsere Lebenssituationen, unser Miteinander, ob in Familie oder Gemeinschaft. Jesus hat Freude gebracht für alle Bereiche unseres Lebens. Aber ich möchte beginnen mit einer Geschichte, ich nenne es mal Gleichnis. Sie werden sich vielleicht wundern, aber wenn Sie ein bisschen mitdenken, werden Sie merken, ja, dieses Gleichnis, das trifft eigentlich auch unsere Lebenssituation oder unsere Gesellschaft. Wie geht es dazu und her, wenn wir Weihnachten feiern? Und zwar geht es um Folgendes. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten und sie stritten darüber, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagt der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagt der Schneebär. Oder Eisbär. Weiße Weihnachten müssen her. Das Reh sagt, aber ich brauche einen Tannenbaum. Ohne Tannenbaum ist für mich nicht Weihnachten. Aber nicht so viele Kerzen, heult die Eule. Schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung muss her. Mein neues Kleid muss man sehen, meldet sich der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist das für mich nicht Weihnachten. Und Schmuck, krächzt die Elster. Jedes Weihnachtsfest kriege ich einen Ring oder ein Armband. Und saufen, sagt der Ochse. Mal richtig saufen und dann pennen. Aber dann schrie er, aua! Denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du nicht an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagt, das Kind, ach ja, das Kind, ja natürlich, das Kind, das ist ja die Hauptsache. Und übrigens fragte er dann den Esel, wissen das die Menschen eigentlich? Denn ein Kind ist uns geboren. Und das ist der Grund von Friede, Freude, Gemeinschaft, aller Herzlichkeiten, aller Lichter. Ja, und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Ich habe schon gesagt, ich hatte jetzt 7 Bibelverse gefunden, die die Freude in Bezug zum Weihnachtsfest erwähnen. Und das erste ist die Weihnachtsfreude im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Da geht es um Zacharias und Elisabeth und die Ankündigung ihres Sohnes Johannes den Täufer. Und der war ja dann der Ankündiger des Herrn Jesus. Johannes der Täufer ist ja wahrscheinlich nur etwa 3 Monate vor Jesus geboren. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Ich fand das so schön, Philipp, als du das eben bekannt gegeben hast von unserem Mitarbeiter, Sohn von Howard und Esther, Raphael Roos in Holland mit seiner Lea. Stellt euch mal vor, das wissen vielleicht viele gar nicht, ich denke, ich darf das sagen, weil er hat das auch öffentlich so bekundet. 10 Jahre haben die gewartet. Fast wie Zacharias und Elisabeth, ja? Noch nicht ganz so alt, aber ist auch ein Wunder passiert. 10 Jahre haben die gewartet. Und als du eben die Bekanntgabe gabst, hast du das ja erwähnt, das ist verbunden mit großer Freude. Ein Kind ist in die Welt gekommen. Große Freude. Und sind wir doch mal ehrlich, so als Eltern freuen wir uns nicht, wenn wir Kinder haben, die uns Freude bereiten? Gelingt ja nicht immer, das ist auch klar, gehört auch dazu, das ist einfach unser Leben. Ja? Wir sagen unseren Kindern immer, wenn die irgendwo hingehen, seid schönartig, ja? Ja, das geht hier rein und da raus. Ein Kind ist nicht artig, ne? Jedenfalls nicht immer. Aber wenn sie uns dann Freude bereiten mit irgendwas, gestern zum Beispiel, wir haben unseren Enkeln einen kleinen Batzen gegeben für den Bazar und wenn die dann nur sagen, danke, liebe Oma, oder danke, liebe Opa, ach, da freut man sich schon. Das sind nur 2 Wörter oder 3 und man freut sich schon. Aber kommen wir mal zurück zu Johannes, dem Täufer. Er wurde geboren und er sollte tatsächlich seinen Eltern große Freude bereiten und nicht nur seinen Eltern, sondern eigentlich dem ganzen Volk. Und das hat er dann auch getan, obwohl, wir müssen ja nüchtern genug sein, der Mann selber ist ja durch viel Not gegangen. Er hat einsam gelebt in der Wüste, er hatte ein Kleid an da von Kamelhaaren, er hat ganz einfach gelebt und gegessen, Heuschrecken, sagt die Bibel etc. Also, und dennoch, er ist dann aufgetreten und er hat die Massen mitgerissen und er hat zur Taufe aufgerufen. Und ja, ich denke, diese Taufe natürlich dann auch zur Buße im Blick auf Jesus Christus, der da kommt, das war doch verbunden mit großer Freude. Da, wo man sich bekehrt, da, wo man umkehrt, da, wo man sich auf Gott orientiert und auf seine Vergebung, da kommt doch unmissverständlich auch Freude auf. Und sicher, Freude im Leben des Johannes, obwohl er viel gelitten hat. Levis, dieser Philosoph, der christliche Philosoph, sagte einmal, das Leben mit Gott ist keine Immunität vor Schwierigkeiten, sondern Frieden in Schwierigkeiten. Das ist wahre Freude. Und das sehen wir bei Jesus. Er hatte sein ganzes Leben hindurch Frieden und damit auch Freude, weil er alle Zeit in seinem Vater eingebettet war. Und ich finde diese beiden Aussagen so schön, die der Engel dem Zacharias gegenüber ausdrückt. Zwei Sachen. Erstens, Furcht wird genommen. Zacharias, fürchte dich nicht. Deine Gebete sind erhört. Da, wo du gar nicht mehr damit gerechnet hast. Du musst doch keine Angst haben, dass ich gekommen bin und dir erschienen bin. Das hatte man nämlich damals im Tempel, um dich zu töten, weil du irgendetwas nicht richtig gemacht hast. Nein, ich bin gekommen, um dir eine Freudenbotschaft zu bringen. Merken Sie sich das. Freudenbotschaft. Das ist es nämlich, was Gott will mit seinem Sohn Jesus Christus. Seit dem Sündenfall haben wir Angst. Seit dem Sündenfall regiert die Angst und der Pessimismus. Aber dadurch, dass Jesus Christus gekommen ist, die Ankündigung schon seiner Geburt und seines Kommens in dieser Welt, drückt doch wirklich Freude auf. Und wer Jesus hin ausgerichtet ist, und das war dieser Johannes, ich staune ja über ihn, wenn man so seine Lebensgeschichte liest. Also wirklich, das ist beeindruckend, wie uneigennützig dieser Mann lebte. Der hatte nur ein Verlangen, ja, auf Jesus hin ausgerichtet zu sein, Jesus hin zu verkündigen, auf ihn hinzuweisen. Und sein eigenes Leben, das stand total dahinter. Er sagt, ich bin nicht der Christus. Ich bin seiner nicht wert. Ich bin nur die Stimme eines Rufenden. Ich bin nicht wert, seine Sandalen zu öffnen. Nach mir kommt einer, der größer als ich bin. Und ist doch interessant, dass dieser Mann gerade durch diese Botschaft und dieses Verhalten, dieses christozentrische Leben, aber auch dieses Verhalten in seinem Leben seinen Eltern große Freude bereitet hat und auch seiner ganzen Umgebung. Ja, wie ist das eigentlich mit mir? Bin ich ein Freudenbereiter, der anderen Freude macht? Wie gut tut das, wenn man mal angelächelt wird, ja? Wenn man mal gelobt wird? Wenn einem Danke gesagt wird? Oder wenn man selber irgendetwas Uneigennütziges tut für andere, für das Reich Gottes, für Jesus Christus. Da kommt doch Freude auf, auch ins eigene Herz, und man bereitet auch anderen Menschen Freude. Ich möchte hier noch eine Geschichte lesen, die ich ja zufällig, wo ich zufällig drauf gestoßen bin. Und zwar handelt es sich um die Weihnachtserinnerung eines alten Finnen. Und das ist eine schöne Geschichte, die uns auch zeigt, wie kann ich anderen Freude bereiten. Und Johannes war so einer. Da schreibt dieser alte Finne: Unsere Familie war arm. Wir lebten im karelischen Wald und Weihnachtsgeschenke kannten wir nicht. In einem Jahr musste ich Weihnachten im Bett verbringen. Ich war ziemlich krank. Vater brachte uns ausnahmsweise aus der Stadt einen duftenden Pfefferkuchen mit. Das war für mich das herrlichste Weihnachtsgeschenk der Welt. Ich konnte ihn nicht aufessen wegen meiner Krankheit und legte ihn auf mein Schränkchen neben meinem Bett. Mitten in der Nacht hörte ich meinen Bruder, wie er zu meinem Pfefferkuchen schlich. Dass mein eigener Bruder mir meinen Pfefferkuchen stiehlt, in meiner Situation, hätte ich nie geglaubt. Als er weg war, tastete ich nach meinem Kuchen, aber siehe da, da lagen zwei. Mein Bruder wollte, dass ich einen aufesse und einen weiterhin bewundern könnte. Das ist bis heute meine schönste Weihnachtserinnerung geblieben. Ja, wer hätte das gedacht? Aber das hat Johannes eigentlich der Täufer auch gemacht, ja? Er hat sein Leben zur Verfügung gestellt und er wollte, dass man Jesus sieht, dass man Jesus betrachtet, dass man ihn erkennt. Und da frage ich wieder, natürlich frage ich auch immer wieder mich, weil ich die Schwächen kenne. Ich weiß, was Schwächen sind. Ich habe viele Schwächen. Viel zu viele. Aber da frage ich, bin ich so einer, der sich mitteilen kann, der geben kann, der Freude bereiten kann? Tja, der so fixiert ist, in seiner Gesinnung auf Jesus hin ausgerichtet und dadurch ganz einfach andere froh macht. Nicht so super, hyper, fromm, immer nur mit, was weiß ich, frommen Reden, sondern ganz natürlich. Mir hat einmal gesagt, ein älterer Herr, der hat mir einmal gesagt, Norbert, die beste Heiligung ist die natürliche. Sei, der du bist, aber sei es in Christus, nicht in deinem Fleisch. Sei, der du bist, aber sei es in Christus. Aber verstell dich nicht. Sei einfach, der du bist. Zweite Weihnachtsfreude. Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meinen Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Stellt euch das mal vor. Hüpfte das Kind, nicht der Fötus, nicht der Embryo. Da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, als es dir begegnete. Das war ja die Situation, als Maria dann eben auch schon schwanger war und dann die hochschwangere Elisabeth besuchte. Und als dann die Maria reinkam und diese beiden schwangeren Frauen begegnen sich, da bewegt sich auf einmal so voll Temperament der kleine Johannes im Bauch seiner Mutter und freut sich. Glauben Sie das? Können Kinder sich freuen im Bauch ihrer Mutter? Man sagt ja, singen tut gut, ne? Wenn Mütter singen, tut Kindern gut. Oder wenn sie sich über den Bauch streicheln, immer wieder, das machen die ja, ne? Ist eine gute Sache. Oder auch schon betet, obwohl das Kind noch gar nicht zur Welt ist. Das ist doch alles so schön. Und wisst ihr das Wunderbare? Hier begegnet also Johannes der Täufer als kleines Baby noch im Leib seiner Mutter, dem Herrn Jesus ebenfalls als kleines Baby noch im Leib seiner Mutter. Und der freut sich einfach, der merkt das schon. Was ist das für ein Gott, der uns liebt, der uns unseren Körper geschaffen hat, der uns durch und durch kennt und uns durchfließt. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Johannes der Täufer, der hat diese Freude eigentlich sein Leben lang behalten. Auch als er durch schwierige Situationen ging, als er dann ja im Gefängnis war und so weiter und so fort. Aber er hat diese Freude Jesus gegenüber, das wird immer wieder ausgedrückt, indem er Jesus so ins Rampenlicht stellt. Er hat diese Freude behalten. Da war er nachher ein erwachsener Mann, ungefähr, ich sag mal, 30 Jahre alt. Oder vielleicht etwas älter sogar. Knapp 33, 32 Jahre alt. Und dann geht er da mal rum und dann kommen da seine Jünger und die haben einen Disput mit einem Mann von den Pharisäern. Und dann diskutieren die und dann kommen die zu Johannes dem Täufer und dann sagen die, du, das ist doch, das ist der auf der anderen Seite da hinten, dieser Jesus, der tauft ja viel mehr als du. Und da sagt er, ja und? Ja und? Und da gibt er eine ganz tolle Antwort. Johannes 3, Vers 29. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Freude, Freude, keine Eifersucht. Man hätte doch eifersüchtig werden können, oder nicht? Liegt uns das nicht viel mehr so im Blut? Die singt ja viel besser als ich. Oder der wird ja viel mehr gebraucht als ich. Warum nehmen die den immer und nicht mich? Ich will auch mal. Warum hat der so viel Gaben und ich so wenig oder nur eine halbe? Zinzendorf sagte einmal, wenn Jesus anderen sich zeigt, sich hier und dort verklärt, so freudig der Barmherzigkeit, die ihnen widerfährt. Keine Eifersucht. Kein Neid. Freude hat uns doch was zu sagen. Das sind die Aspekte der Weihnachtsfreude, die Jesus Christus uns bringen möchte und die Gott in unserem Leben so gerne sehen will. Ich war kürzlich mit Jonathan Malgo in Holland. Es war jetzt Ende November. Und da waren wir in einem Hotel untergebracht. Und dann lag ich so im Bett und dann sehe ich auf die gegenüberliegende Wand ein Spruch geschrieben, gemalt, da in dem Hotel. Und da hieß es, Joy is not in things, it is in us. Also Freude ist nicht in Dingen, sie ist in uns. Und da habe ich mir gedacht, ja, das muss ich mir jetzt aber abschreiben. Das muss ich mir jetzt abschreiben. Und da habe ich gedacht, ja, wenn Christus in uns ist, das ist ja der Urgrund, dann haben wir himmlische Freude in uns. Und wenn uns dieser Christus fehlt, ich will jetzt gar nicht evangelisieren, aber es ist ja nun mal so, wenn uns dieser Christus fehlt, dann können alle Dinge der Welt diese Freude nicht ersetzen. Und das gilt uns auch als Christen. Wenn wir diesen Christus aus dem Auge verlieren und ihn nicht mehr ernst nehmen oder gelangweilt durchs Leben gehen oder Dinge tun, die einfach nicht richtig sind, verlieren wir immer die Freude, sofort, oder? Ist das nicht so? Und wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, da ist da eine wirklich himmlische, tragende Freude. Und ich möchte darauf nochmal zurückkommen. Der Johannes, der hatte kein leichtes Leben. Ich will das gar nicht alles schönreden. Er war gekennzeichnet von Entbehrungen, von Anfeindungen, von Verfolgung. Dann wurde er sogar ins Gefängnis gesteckt und im Gefängnis überkamen ihn sogar Zweifel. Bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber dann ließ er sich durch Jesus wieder beruhigen und zum Schluss wurde dieser Mann noch hingerichtet. Und doch kommt gerade in seinem Leben die Freude in der Beschreibung über Johannes, die Freude immer wieder vor. Es gibt traurige Situationen in unserem Leben. Es gibt Krankheit, es gibt Unfälle. Es gibt, ja, was weiß ich, dass man angefeindet wird, sonst irgendwie. Und ein Christ hat den Vorteil, ich habe Jesus in mir. Wir wollen ja zurück zum Text kommen, was ich so schön finde. Als die Stimme deines Grußes an meine Ohren drang. Also ich glaube, das ist die früheste Begegnung gewesen eines Menschen mit Jesus, ja? Da waren die beide noch kleine Kinder im Mutterleib. Als die Stimme deines Grußes an meine Ohren drang. Das ist es, wo Jesus Christus durchdringen kann, evangelistisch gesehen, ja, aber auch für uns Christen. Wo Jesus durchdringen kann, wo er mit uns reden kann, wo wir mit ihm Gemeinschaft haben, da dringt Freude durch. Das ist so. Dritte Weihnachtsfreude, Lukas 1, 46, 49, nach Luther. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, das war jetzt die Situation, in der der Herr Jesus, beziehungsweise sein Engel, der Engel, der Maria begegnet und ihr den Herrn Jesus ankündigt. Und da sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes oder Retters. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Ich habe mich versucht, so in die Situation von der Maria zu versetzen, an diesem bestimmten Tag. War es ein Morgen, war es ein Nachmittag? Naja, egal. Jedenfalls, es sollte ein Tag werden wie jeder andere. Und es wurde ein Tag wie kein anderer. Manche nehmen an, Das sagen Reiseleiter, sie bestimmen das nicht, aber sie sagen, es gibt da Hinweise oder Überlieferungen, dass die Maria ganz normal mit dem Wasserbehälter, mit einem Krug zum Brunnen ging, wie man das halt immer machte. Jeden Tag neu, jeden Tag neu, jeden Tag die neue gleiche Arbeit, vielleicht 2-3 Mal am Tag sogar. Wasserkrug zum Brunnen gehen, Wasser holen. Das taten oft gerade die Mädchen oder die jungen Frauen. Die Frau am Samariter, die Samariterin am Jakobsbrunnen war ja auch eine Frau, die da Wasser holen wollte, schöpfen wollte. Rebekka, ja im Alten Testament, war auch die, die zum Brunnen ging und Wasser schöpfen wollte. Das war oft die Aufgabe von jungen Frauen. Und dann macht die so ihre ganz normale Arbeit, wie sie immer tut. Und da erscheint ihr der Engel und siehe da, sie bekommt eine Botschaft. Und dann bricht es in ihr aus. Es bricht in ihr aus, das ist das sogenannte Magnifikat, der Lobgesang voller Freude. Und wenn man diesen Text, was ich jetzt gelesen habe, aus Lukas 1, 46 bis 49, mal so durchgeht, ganz kurz, nur so Stichpunkte, ich wiederhole das eigentlich nur. Ja, was ist eigentlich der Grund ihrer Freude? Das sind diese ganz verschiedenen Tatsachen und die dürfen wir uns auch beherzigen. Und wenn wir uns diese beherzigen und Amen dazu sagen und sagen, Herr Jesus, das gilt in dir doch auch mir. Freude, weil Gott ihr persönlicher Heiland wird. Sie sagt, mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Ich finde das Wort Heiland schön. Manche finden das nicht so schön, wie sie sagen, das ist so kindlich, so komisch. Nee, das ist gar nicht kindlich. Ja, und wenn es kindlich ist, ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Heiland, da steckt, du hast das perfekt gesagt, besser als ich jetzt, aber da steckt Heil drin, Heil für unsere Seele vor allem, für unser Geist, Vergebung, sagen wir mal, ja, alles Heil, geistliches Heil, was wir bekommen können in Gott. Und natürlich auch Körperliches durchgetragen werden. Er ist der Heiland, der alles heil macht. Kaputte Menschen heil macht. Wenn wir in Sorgen sind, verzweifelt sind. Er ist unser Heiland. Aber es geht ja noch weiter. Sie freut sich, weil Gott das Niedrige erhöht. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gerade das, was nichts ist vor der Welt, erhebt der Herr und lässt es bedeutsam werden in Christus. Sie freut sich im Blick auf die Zukunft. Kindeskinder werden mich selig preisen, sagt sie. Ja, das Zeugnis, das du hinterlässt, davon werden auch deine Kinder oder vielleicht Kindeskinder noch einiges mitnehmen und einmal sagen, ja, dieser Onkel, ja, oder mein Opa oder meine Oma oder so, ist doch etwas Schönes. Dann weiterhin Freude, weil Gott große Dinge tun kann, alle Zeit, auch heute noch, glauben wir das. Er kann große Dinge tun. Nach 10 Jahren kann er noch ein Kind schenken, plötzlich, vielleicht unerwartet oder auf einmal ist die Freude da. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt jeden Tag mit einem Wunder rechnen müssen. Aber ihm sind auch Dinge alle möglich, um uns einfach in Not oder da, wo wir nicht gewünscht erhört werden, dass er uns doch durchträgt. Und sie hat Freude, weil Gott nicht wegblickt, sondern hinblickt. Ihm ist kein Mensch egal. Sie sagt hier, denn du hast deine Magd angesehen. Ich weiß nicht, was alles die Maria bewegt hat. Es war ja jeder Wunsch einer Frau in Israel, der Träger des Messias zu werden. Gott schaut hin, auch wenn du nichts fühlst. Und weil Gott mächtig ist und sein Name heilig ist, sagt sie am Ende. Er ist mächtig für uns und für alles, was wir sind und was wir haben. Vierte Weihnachtsfreude. Lukas 1, 57 bis 58. Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, dass sie gebären sollte. Ich sagte ja, etwa 3 Monate, meine ich, früher als Jesus zur Welt kam. Und sie gebar einen Sohn und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe. Und sie freuten sich mit ihr. Freude deckt alle Lebensaspekte, die wir durchleben. Sie freuten sich mit ihr. Auch das war doch bei uns auch, nicht wahr, Robert, Esther, als wir das plötzlich hörten. Wir haben immer mal wieder dafür gebetet. Wir haben immer wieder dafür gebetet, ach Herr, schenk ihnen doch ein Baby. Du kannst es doch machen. Dann hat man es auch mal wieder vergessen eine Zeit lang. Dann mal wieder gebetet, dann mal wieder vergessen. Und als man es mal wieder vergessen hatte, da kam die frohe Botschaft, ja? Lea ist schwanger. Puh, was haben wir uns gefreut. Unfassbar. Wir konnten es fast nicht glauben, dass unsere Gebete erhört waren. Ja, das ist doch etwas Wunderbares. Und da freut man sich mit. Und als die Nachbarn das gehört haben, ja, das war ja damals immer so, wenn eine Frau kein Kind bekam, dann war das die Züchtigung Gottes, die Strafe Gottes für irgendwas. Da hast du was verkehrt gemacht und so weiter und so fort. Das war damals so. Und jetzt wird die schwanger und alle freuen sich mit. Und da hat keiner gedacht, oh, dass die das Wunder erlebt. Wieso habe ich das nicht erlebt und so. Die in ihrem Alter etc. etc. Nein. Wissen Sie, ich hatte es ja schon erwähnt beim Johannes, der konnte sich mitfreuen mit Jesus. Können wir uns auch mitfreuen mit anderen? Ist gar nicht so einfach immer. Mitfreuen mit anderen. Viel zu schnell ist da der Neid, die Missgunst, die Eifersucht, die uns da beherrscht. Könne ich mich mitfreuen, wenn einer vielleicht besonders gesegnet wird oder besonders begabt ist oder besonderen Erfolg hat? Wir kennen doch alle den Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Aber da habe ich jetzt kürzlich, habe ich das zugeschickt bekommen, da hieß es in einem Vers, wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf. Ja. Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf. Das ist das. Das merkt man auch, wenn man mal dem anderen so richtig was gönnt und sich mitfreut. Und die, Mensch, das ist ja klasse. Da kommt doch Freude ins Herz. Da ist die vielleicht der Ansturm, der erste Ansatz von Neid oder so, das ist gleich weg. Ja, da gibt's verschiedene Beispiele. Apostelgeschichte 11:18. Das war, als die Juden jetzt hörten, dass die Nationen das Evangelium angenommen hatten durch den Apostel Petrus im Apostelgeschichte Kapitel 10. Ja, der Cornelius, dieser römische Hauptmann, der hat jetzt das Evangelium mit seinem Haus angenommen und jetzt war das, und hat sein eigenes Pfingsten erlebt. Und das war zuerst für die Juden in Jerusalem. Puh, was ist denn da passiert? Und dann erzählt die ganze Geschichte und da heißt es, Apostelgeschichte 11:18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, also hat Gott auch den Nationen die Buße zum Leben gegeben. Da beruhigten sie sich und verherrlichten Gott. Das heißt, sie haben sich mitgefreut. Römer 12:15. Da werden wir aufgefordert. Freut euch mit den sich Freuenden. Manche ärgern sich dann. Aus welchem Grund auch immer. Weint mit den Weinenden. Das geht natürlich auch. Und der dritte, 1. Korinther 12:26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wenn man Erfolg hat und man kann sich mitfreuen, aber auch wenn jemand leidet, dass man eine Gemeinde hinter sich hat, neben sich hat, um sich hat, die einem Zuspruch gibt, die mitbetet, mitträgt, mitunterstützt. Ach, was haben wir für einen Vorteil, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Gemeinde sind. Ist aber leider nicht immer so in Familien und auch in Gemeinden. Oh, ich kenne viele Gemeinden, putschala. wo der Neid regiert. Wir kennen ja da auch eine biblische Geschichte, oder? Der Bruder des verlorenen Sohnes. Ja, der hat sich gar nicht gefreut, als der verlorene Sohn nach Hause kam und dann noch so vom Papa umarmt wurde und akzeptiert wurde und wieder eingesetzt und eingestellt wurde in seiner Stellung und noch mehr bekam, als er vorher verloren hatte. Da war er neidisch, da war er erbost, da ist er nicht zum Fest gegangen. Ja, das gibt es auch so, vielleicht nicht ganz so grob, aber das gibt es auch manchmal in Familien, ja, oder auch in Gemeinden. Was, den wieder annehmen oder die wieder annehmen? Kommt nicht in Frage. Und dann noch einsetzen in irgendwas, nix da. Sprüche, das habe ich heute Morgen gelesen, Sprüche Kapitel 11, Vers 25, ich lese das jetzt mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung, finde ich so schön. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Ist doch schön. Die Weisheit Salomos. Und ich erinnere mich noch gut, damals, das hat mir Wimalgo mal gesagt, ja, in einer bestimmten Situation, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, was das für eine Situation war, aber er sagte mir, Norbert, weißt du, ich übe mich darin, das musst du auch üben und auch lernen und so. Wenn da einer ist, der ist vielleicht begabter als du oder erfolgreicher und der steht unter einem ganz besonderen Segen, dann musst du den besonders segnen. Dann musst du den besonders segnen und ganz besonders für ihn beten und sagen, Herr, ich freue mich, dass du den so gebrauchst. Und da wirst du merken, das ist der Sieg über Neid oder über alle Freudlosigkeit. Und dann kommt Freude in dein eigenes Leben hinein, ganz ungeheuchelt. Und das stimmt. Das stimmt. Fünfte Weihnachtsfreude. Lukas 2, 10 bis 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Das hat der Philipp gelesen. Die für das ganze Volk sein soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Was zunächst nur Israel galt, das müssen wir ja wissen. Hier, der Engel, der spricht nicht zu uns. Der spricht auch nicht über uns, das muss man wissen. Das muss man wissen. Lukas Evangelium Kapitel 2, der sagt hier noch, an dieser Stelle sagt der Engel noch ganz klar, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, nicht für die ganze Welt. Jesus ist zuerst damals für Israel gekommen und das ganze Matthäus Evangelium redet darüber. Aber natürlich, es ist die Sache Gottes, ein Geheimnis zu bewahren. Steht auch in den Sprüchen. Und das hat er dann zum richtigen Zeitpunkt rausgeholt. Und darüber spricht ja dann auch Johannes im Johannesevangelium. Also hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Ja, natürlich hatte Gott das schon in seinem Herzen, die ganze Welt zu retten. Und es ist so fantastisch, wie er das gemacht hat. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu, durch die Geburt Jesu, durch den Tod Jesu, durch seine Auferstehung hat er die ganze Welt erreicht. Jesus ist der Retter. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Denn euch ist heute der Retter geboren. Wissen Sie, das ist sowas Schönes. Es wollen ja so viele Retter sein und die Welt in Ordnung bringen, ne? Jesus ist kein Reformer. Jesus ist auch kein Politiker. Gott sei Dank. Kein Putin und auch kein Merz und auch kein Trump. Jesus ist auch kein Religionsstifter. Er ist auch kein Feldherr. Napoleon, Alexander der Große, Cäsar in Rom. Nein, wer ist Jesus? Retter. Retter. Er hat die Macht zu retten. Das ist doch etwas Herrliches. Der Heiland ist da, der die Welt nicht kaputt macht, nicht kaputt schlägt durch Krieg und Zerstörung, sondern der aufrichtet, der Menschen hilft, der Heiland, der Retter, der Vergeber, der den Tod besiegt hat, die Hölle und den Teufel. Er ist der größte Held. Vor einigen Jahren, manchmal, da stellt man eine Sache oder man erkennt erst, wie wichtig eine Sache ist, wenn man sie nicht mehr hat. Oder ist das nicht so? Das ist bei mir schon öfter passiert, dann hat man irgendwie was verlegt oder ich bin auch so ein Typ, der schnell wegschmeißt, im Gegensatz zu meiner Frau. Und da schmeiße ich das wieder weg und nachher meckere ich rum, nach 3 Monaten, ja, wo ist denn hier mein, ich sag jetzt mal, mein Schal? Ich hab dir damals gesagt, schmeiß den nicht so früh weg. Und dann weiß man plötzlich, was einem fehlt. Ja, war jetzt nur ein Beispiel. Vor einigen Jahren hat in den USA ein Pastor eine Weihnachtskarte herausgebracht, in der er die Weihnachts- oder Weihnachten-Adventszeit vorstellt, die Geburt Jesu, ohne ihn. Wenn er nicht gekommen wäre, wenn es ihn nicht geben würde, dann sagt er, schreibt er auf dieser Weihnachtskarte, dann gäbe es keine Weihnachtsglocken, keine Weihnachtslieder, keine Kirchen. Dann kommt er zurück in sein Büro und da sieht er sich um und seine ganzen Regale sind leer, es gibt keine Studienbücher mehr. Dann klingelt es und da steht ein kleiner Junge und der sagt, Sie müssen schnell zu meiner schwer kranken Mama kommen, die braucht Trost. Und er will sein neues Testament aus der Tasche ziehen und sagt, oh, ich habe ja gar kein neues Testament. Er will hier so gerne was lesen, Johannes Kapitel 14 oder so, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen etc. Und er merkt, ich habe gar kein neues Testament mehr. Keine Botschaft der Errettung, kein Evangelium. Jesus ist nicht da. Ja, da dürfen wir uns doch mal 4 Wochen ganz bewusst freuen, oder nicht? Lass dich doch nicht verrückt machen von dem... Norbert, bleib ruhig. Advent, Advent. 6. Punkt. Weihnachtsfreude. Matthäus 2, Vers 10. Als sie aber den Stern sahen, das waren jetzt die Weisen aus dem Morgenland, als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Nicht nur freuten sich sehr, nein, sie freuten sich mit sehr großer Freude. Das ist sozusagen eine Superlative. Sie freuten sich mit sehr großer Freude. Superlative, das ist die höchste Steigerungsform von irgendetwas. Es gibt ja zum Beispiel diese Supernova. Haben Sie schon mal von gehört? Supernova habe ich da nachgeschlagen. Eine Supernova ist die Explosion eines Sternes in seiner Endphase und der explodiert so stark mit einer Kraft und einer Helligkeit, die Helligkeit der ganzen Galaxie überstrahlt. Und hier geht es ja über den Stern, ja? Als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Superlative. Ich sage einmal, da wo Jesus Christus einkehrt, da kehrt Freude ein, wo er uns trägt, auch in den schwierigen Situationen unserer Welt. Wie gut tut das, wenn man in dunkler Nacht die Sterne sieht. Ist doch immer wieder was Schönes. Immer wieder was Schönes. Ja, und diese Freude, die gibt es immer noch. Und jetzt, ich möchte Schluss machen hier. 7. Weihnachtsfreude. 1. Johannes 1, 2 bis 5. Da schreibt Johannes, und das Leben ist offenbart worden. Also Jesus Christus bei seiner Geburt angefangen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Und jetzt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Worin? in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und durch ihn mit Gott dem Vater. Wer das hat, wer das kennt, der hat völlige Freude erlangt. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Ich habe dann nochmal nachgeprüft, der Johannesbrief, der hat ja, kann man einteilen in drei Teile, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Und Freude ist zu wissen, ich kenne diesen Gott als Licht, als Liebe, als Leben. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Das ist vielleicht ein Beispiel, ganz kurz, dass, wo drückt sich Freude oft am besten aus? Ich finde immer so in wirklich aufrichtiger, unegoistischer Gesellschaft. Gemeinschaft, oder? Denken wir mal, da haben Sie ein schönes Weihnachtsessen. So mit Ihrer Familie, vielleicht noch ein paar Freunde dabei. Aber so richtig locker, so richtig schön, so klar. Man ist zusammen, man isst einen Gänsebraten. Oder was isst man hier? Ja, oder so. Und man freut sich einfach ungelassen, man unterhält sich. Oder ich denke auch an gestern, die Gemeinschaft beim Basar. Da lachen die Leute. Da essen und trinken sie sich. Entschuldigung, die Freude meine ich jetzt nicht. Das ist eine vergängliche, ja? Die bringt meistens am Schluss Ärger. Aber da isst man und trinkt man. Und da genießt man und da hat man Austausch. Da stehen die Leute am Feuer, da stehen sie irgendwo an einem Stand und haben Gemeinschaft miteinander. Und das ist der Ausdruck. Und das ist das, was Johannes, der Apostel Johannes sagen will. Leute, ihr seid in die Gemeinschaft gekommen mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das bringt dich zur vollkommenen Freude. Das ist das, was jetzt zählt. Dabei geht es nicht um gute Laune oder sich mal ein bisschen irgendwann mal freuen. Nein, das ist eine tragende Freude, die auch hält, wenn man traurig ist. Ein ganz tiefer Frieden. Du wirst mir kundtun, dass den Weg des Lebens Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer und ewig. Und weil wir diese Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater, mit Jesus Christus durch seinen Sohn, vielleicht schreibt der Apostel deshalb auch immer wieder und er sagt, ich wiederhole mich darin ganz bewusst, sagt er ja, freut euch in dem Herrn alle Zeit, weil wir es können. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und wiederum will ich sagen, freut euch, weil Gott alles wohl macht. Weil am Schluss werden wir uns noch wundern. Gestern hat mich noch jemand gefragt, Norbert, bitte gib mir mal Antwort. Warum ist das so, dass Gott auch im Leben von Christen so viel Leid zulässt? Oder dass die plötzlich sterben? Ja, dass sie. Hier ist ja nicht Schluss, es geht ja weiter. Wir werden uns unbändig freuen, Freude in Fülle, wenn wir einmal die Antwort bei Gott bekommen, was er aus allem gemacht hat. Und von daher wünsche ich Ihnen auch, mir selber auch und meiner Familie, ich wünsche es auch Ihnen und Ihren Familien, da wo Sie sind und leben, ich wünsche Ihnen eine freudvolle und vor allem auch friedenvolle oder umgekehrt friedvolle und freudvolle Adventszeit. Amen. Ich darf noch ein Gebet beten und dann singen wir noch ein weiteres Lied, ein Abschlusslied. Ja, liebevoller Vater, wir dürfen dir danken, dass die Freude eigentlich die ganze Adventszeit hindurch erwähnt wird in Bezug auf das Kommen deines Sohnes Jesus Christus und das Werk, das er am Kreuz und in seiner Auferstehung vollbracht hat. Du hast uns Freude gebracht, Herr, die wir im Garten Eden verloren haben. Die hast du uns zurückgebracht. Und gib auch mir die Gnade und jedem von uns, dass wir doch Freude vermitteln, indem dass deine Freude auch das tragende Fundament in unserem Leben ist. Warum? Weil wir dich kennen, weil wir Gemeinschaft mit dir haben. Vater, begleitest du uns, Herr, durch deine innen wohnenden Heiligen Geist, auch durch diese Adventszeit und in das neue Jahr hinein. Amen.